ARD.
Nicht wegfliegen. Ich halte dich mal fest. Hier ist die nächste Sturmböe, weht durch den Garten.
In der Tat.
Oh Mensch, Thomas, man merkt es einfach, oder ich glaube, ihr hört es auch schon, weil ich denke, unsere Mikrofone werden das auch empfangen. Der Herbst ist einfach mal angekommen.
Ja.
Es windet, es wehen Blätter von den Bäumen, die letzten Äpfel fallen runter. Aber wunderschöne Herbstfärbung ist an den Pflanzen zu sehen. Die Wiese ist voll mit Blättern und, wie sagst du es immer so schön, der morbide Charme des Herbstes ist langsam überall spürbar.
Ich finde auch, er ist nicht nur wahrnehmbar in Form von Gerüchen, von Windböen. Der Herbst ist einfach so, wie er ist und er macht es ja trotzdem schön. Und gärtnerisch gesehen, es ist einfach eine Jahreszeit, die einem bewusst macht, wie schön das Garten ja eigentlich war. Also ich liebe den Herbst und wir sprechen ja vom goldenen Oktober, der bis in den November reinreicht, oftmals die Herbstfärbung, die Pflanzzeit. Das sind alles noch so Sachen, die einfach interessant sind, die wir auch genießen wollen.
Und deshalb wollen wir heute aber auch so ein bisschen den Herbst schon verabschieden, denn wir schicken den Boden heute in den Winterschlaf. Wobei, du hast mir schon gesagt, Winterschlaf macht er gar nicht.
Er sammelt Kraft fürs neue Jahr und dabei wollen wir ihn unterstützen.
Im grünen Bereich. Der NDR Garten-Podcast.
Also wir sind ja jetzt auch gerade an der Schwelle zwischen Herbst und Winter und deshalb wollen wir natürlich den Boden heute ein bisschen in den Fokus rücken. Und wenn ich sage wir, dann wissen die meisten natürlich schon, wer wir ist. Das ist in dem Fall Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.
Und natürlich Sami Schauki, meine grüne herbstliche Gerperseele.
So, und wir sind
also
die
meine zweite.
Hast du schön gesagt. Und wir sind die eine Hälfte von Im grünen Bereich, der NDR Garten Podcast. Und wenn ihr euren Garten liebt und mehr daraus machen wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig.
Wir begleiten euch durchs Gartenjahr. Wann soll der Rasenmäher in die Garage? Wann bekommt das Werkzeug die letzte Ölung? Und welche Pflanze soll jetzt schon rein? Wir beantworten eure Fragen. Und im Winterhalbjahr gibt's alle zwei Wochen eine neue Folge in der ARD Audiothek.
Also wir sind jetzt quasi mit der Veröffentlichung auch in einen anderen Rhythmus gekommen. Es ist quasi wie der Boden, denn man könnte daher denken, da passiert nichts mehr im Garten. Aber Thomas hat mir schon gesagt, es passiert schon noch was. Jetzt habe ich ja gerade schon von dir gelernt und dir auch erzählt, im Winter passiert trotzdem was im Garten. Also auch wenn man es nicht sieht, heißt ja nicht, dass nichts passiert. Ne? Also du hast gesagt, auch unter den Blättern im Boden, da passiert noch einiges. Das musst du mir jetzt nochmal aufschlüsseln. Also ist mir natürlich klar, dass es ein Ökosystem ist, aber was passiert da jetzt?
Es ist nicht so, dass dein Winterschlaf stattfindet, sondern alles schreitet langsamer voran. Das ist ja mit mir auch und dir. Naja, im Garten, du bist ja noch ein junger Mensch, da geht das noch. Aber es ist ja so, dass die Pflanzen quasi Energie zu sich genommen haben und dann einlagern. Sie nehmen kaum noch Nährstoffe auf. Der Stoffwechsel ist entschleunigt, wenn man das so sagen kann. Die Mikroorganismen, die Würmer, die werden so langsamer und wandern in tiefere Bodenschichten ab. Denken wir zum Beispiel auch an die Engerlinge des Maikäfers. Je kälter es wird, umso tiefer gehen die in den Boden rein.
Gibt es da eine Temperaturgrenze, wo man sagt, ab da ist der Winter angekommen?
Bei vielen Organismen ist es so bei Temperaturen um die 5 Grad. Und dann gehen die so langsam tiefer. Also sie gehen dann in eine Art Schutzmodus rein, aber ein absoluter Stillstand, den gibt es so nicht.
Schönes Stichwort, denn Stillstand gibt es auch nicht beim Klimaschutz. Auch da geht es um wichtige Fragen, die im ARD-Klima-Update beantwortet werden. Also wie viel Förderung brauchen Wärmepumpen? Ist eine Vergütung für private Solaranlagen sinnvoll? Und soll das Verbrenner aus jetzt doch gekippt werden? Also im Podcast erfahrt ihr von ARD-Reportern aus Deutschland und der Welt, was sich hinter den aktuellen Debatten verbirgt. Und das Ganze immer mit einem Blick nach vorn. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Das nur kurz mal eingestreut, weil Thomas von Stillstand gesprochen hat.
Ja.
Da fiel mir das gerade ein. Du hast aber auch gesagt, was man jetzt nicht mehr tun sollte, düngen, ist komplett von der Agenda, glaube ich, oder?
Ja, denken wir zum Beispiel an den Motor des Wachstums. Das ist der Nährstoff Stickstoff, so wird er oftmals bezeichnet. Der ist fürs Pflanzenwachstum gut. Sowas darf auf keinen Fall mehr gedüngt werden, weil wenn die Pflanzen entschleunigen zum Herbst hin, wollen sie ja nicht wachsen und dann dürfen sie auf keinen Fall mehr mit Stickstoff versorgt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Einzige, was noch eine Rolle spielt, ist eigentlich so etwas wie eine kaliumbetonte Ernährung zum Herbst, die aber auch abhängig ist von den Bodenproben, um zu gucken, was ist im Boden eigentlich alles drin. An Nährstoffen, an pH-Wert, also der Säuregrad des Bodens ist auch ganz wichtig. Der muss auch ermittelt werden, weil von ihm abhängig ist, wie die Nährstoffversorgung ist. genauer gesagt die Nährstoffverfügbarkeit. Das sind so Sachen, die man jetzt auch angehen kann, also auch den Boden untersuchen zu lassen.
Du bist ja ein alter Hase, was den Garten betrifft. Du warst ja Gartenlandschaftsbauer seit, sind es schon 30 Jahre?
Ja, schon viel mehr. Ich glaube, ein Jahrzehnt mehr quasi. Und ich bin ja gelernter Baumschuler. Und von daher habe ich mich dann schon relativ früh auch mit dem Gehölzwachstum beschäftigt, weil mich das auch immer sehr interessiert hat. Und das war, bis heute ist es noch, eine ganz spannende Geschichte.
Siehst du, da kommt jetzt aber mein, ich sag mal, Laientum rein. Klar, ja. Wir machen den Podcast schon ein paar Jährchen zusammen. Ja. Aber ich habe mir erst im vergangenen Jahr das Haus gekauft. Das heißt, diese wunderschöne, von Laub zugesetzte Wiese, von der wir hier gerade stehen, da kenne ich mich noch nicht aus. Du hast gerade gesagt, pH-Wert messen. Mhm. Da musst du mich jetzt nochmal abholen, weil vorher hatte ich ein paar Blumenkästen, da musste ich sowas nicht machen. Wie mache ich sowas? Wo bekomme ich da das Equipment für? Also, weil das ist mir persönlich noch gar nicht klar. Und ich bin ja kein Chemiker. Ich weiß nicht, wie ich das mache.
pH-Wert bedeutet, man möchte ermitteln, wie ist der Säuregrad des Bodens, weil davon ja abhängig die Verfügbarkeit von Nährstoffen ist. Das kann man machen, indem man Bodenproben zieht. Man nimmt also einen Bohrstock oder ein Schäufelchen, geht durch den Garten an verschiedenen Stellen, sticht ein und mixt diesen Boden durcheinander und schickt ihn zum Beispiel an landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalten, die sogenannten LUFAs. Und die sagen dir dann, der Säuregrad ist so. Und so idealerweise kann man sagen, in vielen Gartenbereichen zwischen 5,5 und 7. Wir unterscheiden ja zwischen sauren Böden, alkalischen Böden. Und dazwischen, um die 7 drumherum, gibt es ja dann einen neutralen Boden. Das muss man alle paar Jahre machen im Garten. Ich würde sagen, alle 3 bis 5 Jahre reichen aus. Und vor allen Dingen, wenn man neu anfängt, sollte man das ermitteln. Weil dadurch kann man schon rausfinden, wenn man Wuchsdepressionen hat oder wenn manche Pflanzen nicht so wachsen wollen, wie man sich das vorstellt, woran es denn liegt. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. So wie bei uns, indem man eine Blutprobe nimmt, um rauszufinden, was stimmt da irgendwo nicht mit dem Organismus. Darum ist sowas auch ganz wichtig. Es gibt auch Teststreifen, die man kaufen kann, wo man dann den pH-Wert selbst ermitteln kann. Ich würde aber mal raten, einmal professionell ranzugehen und dann weiß man auch, der pH-Wert ist okay, das reicht für meine Gartenpflanzen aus. Die Nährstoffversorgung ist auch soweit in Ordnung und darüber geben eben diese Untersuchungsanstalten Auskunft, wenn man seine Proben abgegeben hat.
Und diese Teststreifen, wo würde ich die sonst bekommen? Also quasi so, ich sag mal, den Billo-Test?
Ja, gibt es auch in Gartencentern und es gibt auch bestimmte Geräte, die aber eher für Profis geeignet sind, indem man dann in den Boden reinsticht oder selber Bodenproben ermitteln kann oder auch den Säuregrad, den Salzgehalt bestimmen kann. Ja, die kriegt man im Garten zubehandelt zu kaufen.
Das ist doch mal eine gute Info, weil ich weiß sowas halt einfach nicht. Ich bin halt auch nicht so lange im Garten, von daher muss ich da dann auch ab und zu mal so ein bisschen doof nachfragen. Damit haben wir, glaube ich, so das, was im Winter passiert, schon dicht gemacht. Wobei du mir gesagt hast, Frost kann übrigens auch unser Helfer sein.
Mhm.
Der Wind ist es gerade nicht, deshalb atmen wir kurz einmal durch und dann erklärst du mir mal, wie Frost uns helfen kann. Da hast du schon gesagt, Stichwort Frostgare. Da bin ich mal gespannt, was da kommt. Frostgare. Ich kann es euch erklären. Das ist natürlich, wenn man tiefgefrorene Pommes in die Heißluftfritteuse wirft. Sogenannte Frostgare. Stimmt's, Thomas?
Gut beschrieben. Das wäre schön, wenn das alles so wäre. Also wenn Wasser gefriert, dehnt es sich ja aus. So um, ich glaube, das sind so 9% oder was, ne?
Mathematiker und Gartenmann, wo ist das denn, Thomas?
Und dann passiert was im Boden. Ich muss jetzt von den Pommes den Dreh wegkriegen. Ich habe nämlich schon wieder Hunger. Nein. Und dann sprengt dieser Frost feine Risse und Kapillaren, so Röhrchen auf und sorgt dafür, dass der Boden dadurch eine feinkrümelige Struktur erhält. Das sorgt für eine verbesserte Durchlüftung und für eine Optimierung des Bodens, kann man sagen, und trägt eben dazu bei, dass man gar nicht großartig was machen kann, sondern die Kraft des Frostes sinnvoll nutzt.
Also das, was uns auf der Straße im Prinzip ärgert, wenn so da der Asphalt aufplatzt, ist im Winter im Garten eigentlich was Gutes.
Genau.
Und dann muss man aber wahrscheinlich aufpassen, weil, du hast ja schon gesagt, hier die eine Stelle im Rasen bei mir, warte mal.
Herrlich,
das hört man, glaube ich,
diese Geräusche.
Genau. Das Wasser steht und da hast du schon gesagt, musst du aufpassen, da könnte der Boden zu dicht sein.
Richtig. Denn Staunässe, Verschlemmung, Verdichtung führt dazu, dass der Boden zusammengedrückt wird und die Pflanzen, in diesem Fall ist es ja der Rasen, quasi keine Luft mehr bekommt oder die Wurzeln. Und das führt zum Absterben von Pflanzen oder es führt dazu, dass sie krank werden. Das kennen wir selber. Im Winter nasse Füße zu kriegen und draußen zu stehen, ist tödlich. Wäre nicht unbedingt sofort.
Ist sehr unangenehm.
Aber das ist sehr unangenehm. Und für Pflanzen ist es einfach oftmals tödlich, wenn das über einen längeren Zeitraum passiert. Viele Pflanzen leiden mehr unter der Verdichtung als unter dem eigentlichen Frost und leiden viel mehr unter Feuchtigkeit und Verdichtung als unter Frostproblemen.
Das heißt, diese Stelle hier, die man hoffentlich so gut hört, wo das Wasser steht, was mache ich da?
Grabegabel.
Schaue ich da Sand rein oder was mache
ich? Ja, genau. Oder eine Grabegabel neben reinstechen, in dem Fall relativ tief, so tief, wie man mit der Gabel halt reinkommt. Und dann kann man die Löcher mit Sand verfüllen, also eine Drainage einbringen. Das wäre in diesem Fall zum Beispiel.
Ich habe jetzt ja hier so eine klassische Unkrautkralle. Reicht das, wenn ich dann so ein bisschen da reinpiekse?
Ja, schon ein bisschen tiefer, genau.
Okay.
Ja, schön reintreten.
Das Gute ist, die haben ja immer so einen Tritt. Ah, muss man sie nur wieder rausbekommen.
Und in diesem Fall ist es ja nur eine Trittstraße sozusagen, wo man dann immer den gleichen Pfad durch den Garten gelaufen ist. Und wenn man da ein bisschen für Drainage sorgt, ist das schon optimal. Und dann kann dann auf jeden Fall das Wasser abfließen. Fertig.
Ah, okay, ich piekse hier schon mal kräftig rein. Während ich hier noch piekse, kannst du ja, du redest immer von Drainage. Was würde ich hier machen?
Also du sorgst dafür, dass das Wasser abfließen kann. Du sorgst dafür, dass du quasi durch das Einbringen von feinem Kies das Abfließen des Wassers sicherstellst und die Durchlüftung optimiert wird. Das machst du und das ist optimal.
Man hört das richtig, wenn ich das rausziehe, was das für ein sapschiges Geräusch ist, ne?
Mhm.
So, ich gehe mal mit dem Mikro ganz nah ran.
Ah.
Ja, da hört man, glaube ich, dass ein bisschen Wasser an der Stelle steht. Du hast jetzt Drainage schon gesagt, du hast aber auch schon Mulchen gesagt. Nimm mich mal kurz mit ins Boot. Wie du weißt, ich bin jetzt im ersten Jahr Rasenbesitzer. Wie mulch ich denn?
Also was ist Mulch, muss man vielleicht nochmal sagen. Gute Frage. Laub, Kompost, Rasenschnitt beispielsweise als natürliche Decke ausbringt. So 5 cm Minimum hoch, kann auch ein bisschen dicker sein. Das fördert die Humusbildung und bietet Erosionsschutz. Das ist nämlich wichtig. Und gehäckseltes Laub und Mulch mit Hornmehl angereichert ist schon eine feine Sache. Hornmehl bedeutet ja im Prinzip Stickstoff. Und ich habe ja eben gesagt, Stickstoff nicht im Winter geben. Da fragte ich der eine, warum erzählt er so.
Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch gerade gesagt, weil Hornmehl sagt mir auch schon was.
Richtig.
Das überrascht mich jetzt.
Ist aber nicht so schlimm, weil das eine ganz langsam fließende Stickstoffquelle ist, die abhängig von den Mikroorganismen, von Feuchtigkeit und Temperatur dann erst im nächsten Jahr dafür sorgt, dass Pflanzen gefüttert werden. Also wenn man das einstreut, passiert im Winter gar nichts. Aber man kann es eben schon jetzt einbringen, damit es im nächsten Jahr wirkt. Wir haben eine langsame Nährstofffreisetzung und das ist einfach optimal. Was wir dazu aber noch brauchen,
so ein bisschen Winterspeck, könnte man sagen.
Ja, genau.
Man gibt ihm so ein bisschen Winterspeck mit, damit er im Frühling schon was zu naschen hat.
Genau, und dafür ist noch eins ganz wichtig, eine ausreichende Luftzirkulation muss möglich sein. Hat man die nicht, gibt es ganz schnell Schimmel. Das ist wie im Haus, das braucht man nicht. Da muss man also unbedingt dran denken.
Hilf mir mal, Luftzirkulation, wie schaffe ich die?
Indem man strukturarmes und reiches Material miteinander mischt. Wenn du zum Beispiel nur nasses Eichenlaub nehmen würdest, was richtig sapschig ist, erreichst du nicht den Effekt, als wenn du Häckselgut hast aus groben Materialien. Aus feinen Stöckchen zum Beispiel, aus Schnittabfällen, die im Garten angefallen sind, die gemixt wurden mit leichtem, fluffigen Laub beispielsweise. Und da passiert nichts. Es wird nicht zusammengedrückt. Man hat immer noch genug feine Luftforen. Und das ist dann einfach eine feine Decke, unter der man es gut aushalten kann. Also wir jetzt nicht, aber der Boden.
Das heißt also, würdest du sagen, tendenziell Laub schon gut. Also wenn ich da hinten jetzt zum Beispiel unter meinen mittlerweile komplett kahlen Walnussbaum schaue, dann ist das da okay?
Ja, absolut. Das sind ja offene Stellen da hinten. Und da kann das auf jeden Fall hin. Also Mulch, Laub, Stroh und so etwas. Sonst hat man so einen Verlust von Nährstoffen. Der Wind und der Frost führen sonst zu austrocknenden Stellen. Und das wäre natürlich nicht so toll. Und darum muss man da einfach dran denken. Und eins muss man auch noch sagen. Unter deinem Walnussbaum befindet sich ein Rhododendron.
Ja.
Walnussbäume beispielsweise, Esskastanien, Eichen, die Blätter verrotten aufgrund ihrer Struktur und Zusammensetzung relativ langsam und könnten zu einer Bodenversauerung führen.
Aha.
Das ist in dem Fall aber nicht ganz so schlimm, weil Rhododendron oder dann ein Stück weiter stehen zum Beispiel auch Hortensien, die brauchen ja ein saureres Bodenmilieu.
Wie auch Beeren.
So ist es. Und wenn man da so ein bisschen Heidelbeeren zum Beispiel das durchhäckselt und das Laub so ein bisschen fluffig aufbereitet, ein bisschen Hornmehl mit einarbeitet, darf das sogar an der Stelle liegen bleiben. Weil das sind sogenannte Sonderkulturpflanzen, die ein saures Milieu zu schätzen wissen. Und darum ist es gut und sinnvoll, da das Laub, was da angefallen ist, liegen zu lassen.
Aber da ist jetzt auch der frische Rasen. Erstickt der dann nicht darunter, wenn das, du hast ja gesagt, es verrottet langsam?
Genau.
Vielleicht ein bisschen frei machen?
Ja, ein bisschen frei machen und ein wenig mischen. Das ist dann optimal, dass man da so ein bisschen zum Auflockern auch noch anderes Material mit runterbringt.
Ich guck mal ganz kurz, wie das ausschaut. Oh, das ist echt wirklich windig, ne? Wir müssen aufpassen, dass ich hier nicht weggeweht werde. Also jetzt hier gerade auf der neuen Wiese.
Jo.
Vielleicht doch ein bisschen wegmachen. Also du hast ja schon gesagt, beim Rhododendron ist es okay, aber...
Genau, die Decke einfach auch nur da warm zudecken, hätte ich bald gesagt, wo es angebracht ist. Wenn da Stauden sind, beziehungsweise auch Pflanzen, die so ein saures Bodenmilieu nicht schätzen, das ist ja nebenan bei den Beeten, bei den Stauden und Gehölzbeeten mit Gewehrenobst der Fall, da sollte man es nicht liegen lassen. Und eins ist noch wichtig, das Laub muss auf jeden Fall vom Rasen runter. Bei Rasen brauchst du offen. Ja. Laub ist ansonsten eine feine Sache. Wir sollten das als
wertvollen, Laub in die Beete.
Genau, als wertvollen Rohstoff nutzen. Aber auf dem Rasen hat er nichts zu suchen. Da wird es anfangen zu gammeln. Aber die warme Decke unter den Gehölzen, in diesem Fall den Rhododendren, unter den Eiben, die hier stehen, und Hortensien, da ist er gut aufgehoben.
Und außerdem ist so ein kleiner Laubhaufen, wie ich ihn jetzt gerade schon auf die Schnelle zusammengehakt habe, ja, eigentlich auch ganz gut für Igel, oder? Also ist
so
das nicht so, dass die Igel sich darüber freuen?
Perfekt. Ich habe selber im eigenen Garten auch, und wenn man das sieht, dass da sogar noch ab und zu ein paar Äpfelchen da drunter liegen und der so ein richtig warmes Kuscheldeckchen hat, da fühlt er sich richtig wohl. Auf jeden Fall.
Da muss er bei mir ein bisschen weiter laufen, weil der Apfelbaum hat schon so 10, 20 Meter Entfernung. Aber ich hake hier nochmal einen kleinen Haufen zusammen. Wie ist es mit den kahlen Stellen, wie hier, wo der Rasen nicht angewachsen ist?
Man kann nochmal versuchen, wenn es relativ mild bleiben sollte, noch was nachzusehen. Ansonsten würde ich aber auch sagen, wenn es nachher zu kalt ist, bringt das gar nichts mehr. Das ist wie mit einem Gründünger. Bis Mitte Oktober noch was einzusäen ist okay, aber nachher, wenn es zu kalt wird, bringt das gar nichts mehr. Da muss man damit einfach leben.
Okay, aber du hast mir vorher schon gesagt, kahle Stellen, tendenziell auch gefährlich.
Weil die Natur kennt auch keine kahlen Stellen. Darum ist es wichtig, dass man die dann auf jeden Fall, beim Rasen ist es schwer möglich, mit irgendwas abzudecken, weil wir gesagt haben, Laub verhindert ja quasi, dass er sich so fluffig entwickeln kann, weil es darunter anfängt zu gammeln, dann abhaken und warten bis zum nächsten Jahr, wenn die Temperaturen dann zum Frühjahr wieder steigen. Und wenn man dann, wenn die Bodentemperaturen weit über 10 Grad sind, nachsäht, dann reicht das vollkommen aus. Und dann ist es auch in Ordnung, dann muss man damit einfach leben.
Okay, und ich würde sagen, dass ich jetzt hier nochmal kurz den Rasen zu Ende hake. Du darfst einmal durchatmen oder dir die Nase schnauben. Ich merke schon, wie du die ganze Zeit an die Nase fährst, scheint zu kribbeln.
Perfekt, ja. Nicht ganz perfekt, aber meine Nase hat noch keine Drainage erhalten.
Thomas hat uns jetzt also gerade alles Wichtige zum Gartenboden gesagt, wie wir ihn behandeln sollten. Und deshalb fasse ich das nochmal zusammen, weil dann ist das immer das Zeichen, wenn selbst ich mir das gemerkt habe, dann kommt das auch bei euch an. Also, du hast schon gesagt, Boden mit Mulch oder Laub bedeckt halten. Kompost ginge, glaube ich, auch noch.
Genau so ist es, wenn das Reisekompost ist, der nicht mehr zu viel Nährstoffe enthält. Weil, wir haben ja schon gehört, viele Nährstoffe jetzt eigentlich gar nicht mehr aufgenommen werden können von den Pflanzen.
Ein bisschen Winterspeck wäre in dem Fall das Hornmehl, was dafür sorgt, dass es langsam gemacht wird. Sehr gut. Dann nicht betreten, ganz wichtiger Tipp von Thomas. Also nicht drauf rumlaufen, weil das schadet der Erde. Das merke ich auch, wenn ich da an diesen feuchten Stellen gucke. Alles platt getrampelt, finde ich nicht so gut. Und dann hast du mir jetzt gerade zwischen den Text gesagt, das wollte ich noch erwähnen. Wie hast du so schön gesagt? Winterzeit ist Ruhezeit?
Richtig. Entspannungszeit kann man, glaube ich, auch sagen.
Heißt also, der Spaten kommt dann in die Garage und wird nicht mehr benutzt.
Dürfte vorher auch gerne nochmal gereinigt werden. Ich vergesse das nämlich auch immer wieder. Das sind so Sachen, die man immer anspricht, aber selber selten durchführt. Kann man gerne machen. Das gilt natürlich auch für alle anderen Gartengeräte, die man dann vorm Einlagern auf jeden Fall nochmal ein bisschen schützen und vor allen Dingen einfach säubern sollte.
So, und da hast du gerade was gesagt, was auch auf den nächsten Punkt zutrifft. Wir wollen nämlich noch kurz über das Gewächshaus schnacken. Auf was muss man da achten?
Also wichtig ist auf jeden Fall beim Gewächshaus, dass die Fenster sauber sind. Fenster putzen ist nicht so wirklich, prickeln mache ich auch sehr ungern. Aber wenn wenig Licht vorhanden ist, dann sollte das wenige doch besser auf jeden Fall auch noch gut eindringen können. Und das geht bei dreckigen Scheiben nicht. Dichtungen checken ist wichtig, Lüftungsklappen und Mäuseschlupflöcher, die sollte man schließen. Und vor allen Dingen sollte man auch dran denken, die Temperaturen im Gewächshaus, ein bisschen Sonneneinstrahlung reicht noch aus, die sind durchaus noch geeignet für eine gewisse Zeit lang bis in November rein, dass man dann noch Feldsalat, Spinat, Winterportulak anbauen und auch noch ernten kann bis in Winter rein. Das geht durchaus noch.
Okay. Das heißt also, vor allen Dingen, wenn die Scheiben geputzt sind, dann dass die wenige Sonne, die noch da ist, dass die auch wirklich ankommt. Das ist aber jetzt für unbeheizte, Gewächshäuser haben wahrscheinlich eh nicht so viele Leute.
Genau.
Oder wenn, dann haben die sich schon sehr intensiv damit beschäftigt.
Auf jeden Fall. Im Gewächshaus, was beheizt ist, kann man natürlich noch viel, viel mehr anpflanzen. Aber auf der anderen Seite ist der energetische Aufwand oftmals ja auch gar nicht gerechtfertigt. Wo ich dann immer denke, nee, das hat mit Klimaschutz auch nicht mehr viel zu tun.
Ja, so, finde ich gut. Dann atmen wir einmal kurz durch und dann gibt's von Thomas noch den ein oder anderen besonderen Tipp.
Garten besser wissen.
Wenn Thomas und ich uns treffen, was ja bisher immer alle 2 Wochen war, jetzt im Winter dann alle 3 bis 4 Wochen eher, dann haben wir immer so ein kleines Prozedere. Wir schnacken so ein bisschen über Fußball diese Woche nicht so. Das macht Thomas als Gladbach-Fan aktuell nicht so Spaß.
Kann nur aufwärts.
Und trinken dabei immer ein Käffchen. Und dann wollte ich gerade die Filtertüte in Biomüll werfen. Und dann sagte Thomas zu mir, nee, mach das mal nicht. Trockne das, kannst du gebrauchen. Erklär mir, warum.
Also Kaffeesatz dünn ausgestreut im Garten als organischer Dünger ist wichtig. Bringt eine ganze Menge. Also es führt nicht dazu, dass Stickstoff in Übermaß freigesetzt wird. Aber es ist zum Beispiel auch gut für die Bodenorganismen. Es bringt eine ganze Menge. Und was noch auffällt, das kann man wirklich selber ausprobieren, wenn man Mäuseprobleme hat, es schreckt Mäuse ab. Mäuse mögen kein Koffein, sind ja auch schlechte Kaffeetrinker, das wissen wir. Aber es ist einfach so, dass es eine abschreckende Wirkung hat und auf Mäuse auf jeden Fall. Und darum würde ich sagen, probiert's aus. Ich finde es eine tolle Sache.
Und dann hast du mir noch gesagt, als wir quasi mit der Tasse Kaffee durch den Garten gegangen sind, sagte ich ja noch so, ah, guck mal, Thomas, die Bodenpflanzen, die muss ich noch wegmachen. Der Mangold ist auch so der letzte Rest. Und da hast du ja auch gesagt, nö, lass mal alle 5 gerade. Und damit hast du mich abgeholt. Aber jetzt musst du mir nochmal erklären, warum manchmal faul sein im Garten gut ist.
Weil Stängel und Wurzeln als natürlicher Erosionsschutz dienen. Und wenn man quasi abgestorbene auch Stauden hat, dann dienen die als Kältepuffer, auch Ziergräser. Die bremsen den Wind, halten den Schnee auf und es hat auch einen ästhetischen Grund. Es sieht einfach auch richtig schick aus. Winterquartier muss man noch ansprechen, stellt es auch da für Nützlinge, wie Marienkäfer beispielsweise, für Spinnentiere und es ist wichtig fürs Bodenleben. Und wenn man das Ganze, was dann einfach für den Winter hin vielleicht nochmal ganz schick ausgesehen hat, zum Frühling einarbeitet, dann hat man halb verrottete Pflanzen, die dann einfach auch schon zu Humus werden und genau so wollen wir es ja dann auch haben. Also entschleunigt in die Zeit reingehen, das beherzigen, was wir gerade gesagt haben. Und dann ist es einfach auch schön und da haben alle was davon. Der etwas entschleunigte Gärtner freut sich über die Pflänzchen, die dann zu wertvollem Humus im nächsten Jahr werden.
Kaffee trinken und faul sein, wo kann ich mich bewerben? Das wäre genau mein Job.
Mehr geht nicht.
So, und damit haben wir den Winterboden fast schon komplett fertig. Ich kann sagen, vielen Dank, Thomas Balzer von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, dass du uns in den nicht stillstehenden, sondern im Ruhemodus befindlichen Gartenboden eingeführt hast. Das hast du wirklich toll gemacht. Solltet ihr noch Fragen haben an Thomas bezüglich des Gartenbodens oder vielleicht auch wegen anderen Sachen, wie man Humus auf dem Balkon zaubert oder andere Sachen, dann schreibt uns einfach eine Mail und zwar an
garten@ndr.de.
Da wird Thomas euch dann sämtliche Fragen, so gut er es kann, beantworten. Und ich kann sagen, er kann es wirklich sehr gut. Außerdem können wir mal darauf schauen. Wir sind zwar jetzt im Wintermodus, aber trotzdem werden die Kollegen Ralf und Martina in 2 Wochen euch mit einer neuen Folge versorgen. Und da haben sie mir schon gesagt, es geht um Wellness durch Pflanzen. Zimmerpflanzen sind nämlich mehr als nur Deko. Und warum, das kannst du uns kurz erklären, Thomas?
Weil sie eben richtig gut sind für uns. Weil sie Schadstoffe filtern können oder die Luftfeuchtigkeit erhöhen und damit gerade in den überheizten Wintermonaten gut für unsere Atemwege sind.
Das heißt, du musst auf jeden Fall dir ein paar Zimmerpflanzen um die Ohren kuscheln. Und darüber werden uns dann Ralf und Martina in der kommenden Woche mehr erzählen. Und diese Folge findet ihr bereits jetzt schon in der ARD Audiothek. Das ist die kostenlose Audio-App der ARD. Ich kann euch die besonders ans Herz legen, denn ich höre da wirklich sehr gerne Podcasts. Es gibt ganz viele tolle Podcasts von Kollegen. Und was ich da auch gerne höre, ist am Wochenende immer die Bundesliga-Konferenz oder auch das Einzelspiel, weil wir alle kennen die teuren Streaming-Dienste. Es ist viel besser, wenn wir das umsonst hören können. Und dann weiß man wieder, wofür man Gebühren zahlt. Also ich finde das richtig toll. Audio-App ist bei mir im Handy auf dem Startbildschirm sogar drauf.
Selbstverständlich.
Ja, das ist direkt neben meinem Mailpostfach, da ist bei mir die ARD Audiothek. Also definitiv eine Empfehlung wert. Und ich kann mir jetzt schon auf die Schulter klopfen, denn Thomas, siehst du da hinten den kleinen Laubhaufen?
Ja, er wird kleiner, weil der Sturm nämlich dazu geführt hat, dass der Nachbar auch ein bisschen vom Laub abbekommen hat.
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass der so zumindest für einen Igel, vielleicht für eine kleine Igelfamilie, ein tolles Winterquartier
auf jeden Fall
werden kann. Problem ist nur, wenn ich den Laubhaufen sehe und mich einmal nach rechts drehe, dann weiß ich, davon werden noch 3 bis 27 entstehen, wenn ich mit der Hake durch den Garten gehe. Das mache ich aber, glaube ich, erst später. Aber erst würde ich sagen, Thomas, ich habe noch eine kleine Idee.
Mhm.
Ich würde sagen, der Rasen braucht noch eine kleine Stickstoffquelle. Und deshalb setze ich uns jetzt gleich noch einen Kaffee auf.
Perfekt.
Und dann habe ich nachher noch was zum Trocknen. Und nachdem ich dann gehakt habe, kann ich ein bisschen Kaffeesatz über die Wiese streuen. Und wir haben es noch ganz gemütlich. Vielleicht finde ich auch noch ein Stück Kuchen in der Küche.
Ach, perfekt. Also schöner kann ein Herbsttag nicht enden.
Genau. Und damit entlassen wir euch und wünschen euch einen ganz, ganz schönen Herbst. Und dann hören wir uns wieder, ja, fast schon zur Weihnachtszeit.
Und das ist ja auch mit die schönste Zeit des Jahres.
So, genießt die Zeit. Tschüss, tschüss.
Tschüss.